Wir begrüßen unsere Studiogäste Manuel Haus und Sibylle Hartmann vom Netzwerk Streuobst. Ja, nein. Falsch, jetzt habe ich es gerade, jetzt stehe ich aufgeschlagen. Netzwerk Blühende Landschaft, ihr habt den Streuobstpreis gewonnen. So, schön, dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal zum Streuobstpreis. Wie kam es dazu?
Ja, der Preis ist ausgeschrieben worden vom Landwirtschaftsministerium. Und wir haben uns sehr gefreut, dass endlich mal die Wiese beim Streuobst auch mal zur Sprache kommt. Das ist schon lange unser Anliegen. Dann haben wir gedacht, na, jetzt bewerben wir uns mal. Ne? Wir haben eine schöne Bewerbung geschrieben und schöne Bilder geschickt und lange, lange gewartet, weil sich das alles stark verzögert hat.
Wegen und, Corona?
Ja, auch dann. Klar. Ja, und dann waren wir sehr überrascht, als wir eine Mail bekommen haben, wie Sie ja bereits wissen. Wir wussten gar nichts bereits, weil den Brief haben Sie nicht geschrieben gehabt. Und ja, so kam es dann, dass wir in Mössingen diesen Preis in Empfang nehmen konnten.
Was? Zusammen mit drei anderen Gruppen. Ja. Ne? Also wir sind ja nicht die Einzigen.
Ja. Die Wiese als Teil der Streuobstkultur. Sie sagen, normalerweise wird die gerne mal vergessen. Warum?
Naja, traditionell ist hier halt so die Gegend von Most, ja, und die Streuobstwiesenbesitzerinnen, die gucken natürlich immer hoch an die Bäume, was trägt's, wann ist reif und so, können wir ernten. Baumschnittkurse sind ganz große Geschichte immer in den Obst- und Gartenbauvereinen, ja, und darüber ist einfach diese Wiesennutzung und die Wiese selber als integraler Bestandteil von diesem Ökosystem aus dem Blick geraten.
Aber sie ist integraler Bestandteil. Was ist so wichtig an der Wiese?
Na, da sind natürlich auch die Lebensräume von den Insekten, die da die Bäume bestäuben sollen, ja, logischerweise. Und dann ist es natürlich auch irgendwie eine alte Kulturform, diese Wiesen zu nutzen. Und ja, im Grunde genommen heißt es ja auch Streuobstwiese. Ja? Das heißt ja nicht Streuobstacker oder sowas, sondern Streuobstwiese. Ja? Und da ist natürlich auch ein Hotspot von Artenvielfalt einfach, weil die Wiesen dann sehr unterschiedlich auch genutzt worden sind zu unterschiedlichen Zeiten. Und so eine Vielfalt im Aufwuchs bedingt automatisch natürlich auch eine Vielfalt bei den Insekten, bei den sonstigen Tieren.
Was lebt da alles?
Ja, es sind natürlich eine Menge Wildbienen zum Beispiel da, Schmetterlinge. Es gibt eine ganze Menge Schmetterlinge, was man so normalerweise nicht weiß, die sich von Gras ernähren, also die Raupen von Gras ernähren, die ihre Puppen dann auch an Gras hängen. Ja. Und wenn das halt jetzt mit dem Rasenmäher gemäht wird, dann sind diese Schmetterlinge natürlich auch weg. Ja. Zikaden, die auch wichtig sind, auch wieder für Vogelnahrung beispielsweise, die brauchen auch immer ein bisschen höheres Gras. Das sind so kleine, diese Wiesenschaumzikaden und solche Geschichten, die eigentlich erstmal unspektakulär sind, aber halt gebraucht werden für den Zusammenhang. Eben gerade die Leute klagen über weniger Singvögel, ja, wenn die nichts zu essen haben, ist klar. Ja.
Und die Zikaden, die hören wir ja auch, oder?
Und Heuschrecken hören wir vor allen Dingen, ja. Heuschrecken gibt es auch viele und auch immer nur, wenn das Gras auch zwischendurch mal hoch steht.
Ja. Und hier nicht als Plage, wie in Afrika?
Ja, nee, das nicht.
Wie muss man denn eine Streuobstwiese am besten bewirtschaften, dass es für das Obst und für die Wiese auch gut ist?
Ja, optimal ist natürlich die traditionelle Bewirtschaftung, dass zweimal im Jahr gemäht wird. Das bedeutet aber natürlich, dass das Gras hochwächst. Und dann ist mal die Frage, was mache ich mit diesem langen Gras? Und wir haben ja hier in Baden-Württemberg durch diese Realteilung sehr viele, sehr kleine. Das ist ja auch das Schöne, dass ich diese Vielfalt habe. Sehr viele kleine Grundstücke. Das heißt, kaum jemand hat jetzt wirklich ein großes Gerät dafür, ja. Und dann ist aber die Frage, dass die Leute dann eben sagen, ha, dann muss ich halt mit dem Rasenmäher mähen, damit es anständig aussieht. Und dann kann ich es aber nicht hochwachsen lassen, weil kaum ein Rasen, normaler kleiner Rasenmäher halt das Langgras halt wirklich gut verschafft. Oder viele holen sich dann den Balkenmäher und lassen es aber dann liegen. Und wenn ich halt das Gras dann liegen lasse, Langgras auf der Wiese, dann deckt es halt alles zu, können keine Blumen durchwachsen, es überdüngt sich dann auch im Laufe der Zeit. Das heißt, das ist so unser Ansatz zu sagen, mäht zweimal im Jahr, mäht tierfreundlich. Deswegen kommen wir dann zur Sense nachher ja auch noch. Ist ja nicht nur tierfreundlich, ist auch menschenfreundlich. Ja, also wer einmal mit dem Freischneider gemäht hat, der weiß, dass das ein Höllenlärm ist mit Schutzanzug, Ohrschützer und weiß ich was allem. Brauche ich bei der Sense alles nicht. Und dann muss ich natürlich ein Konzept entwickeln, was passiert dann mit dem Langgras. Und dafür haben wir dann eben auch noch zusammen mit den Sensenkursen auch ein Konzept, was den Leuten anbieten können, was sie mit dem Langgras machen dann. Ja.
Also zweimal im Jahr. Und wann ist da der beste Zeitpunkt fürs Mähen?
Das kann man nicht hundertprozentig sagen, also der 15. Mai oder der 13. Juni. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Jahreszeiten sich auch entwickeln. Man sagt, die erste Mahd sollte eigentlich dann sein, wenn die Hauptgräser blühen. Das tut dann ein bisschen weh, weil nämlich dann auch die Blumen blühen. Dann sagt man immer, oh, jetzt blühen die schönen Blumen von der Wiese, werden jetzt alle abgemäht. Aber diese Wiesenblumen sind halt eigentlich so traditionell auch angepasst. Die haben ihre Blattrosetten am Boden. Und wenn sie dann wieder Licht kriegen, dann kommen sie sehr schnell zur zweiten Blüte. Und die erste Blüte, wenn ich dann Heu mache und die Blumen noch liegen lasse, sieht jeder, wer mal einen Löwenzahn gemäht hat. Am nächsten Tag, auch wenn der blüht, am nächsten Tag sind die Samen da. Ja, dann ist sofort alles weiß. Und so ist es bei vielen Wiesenblumen auch. Auch wenn ich sie in der Blüte mähe und dann noch 3 Tage heue, dann machen ganz viele so eine Notreife mit Samen. Oder es kommen, und dazu kommt halt dann eben auch, dass sie sehr schnell wieder blühen. Und der zweite Mahd ist im Regel irgendwann so Ende August, der sogenannte Ömt dann nochmal. Ja.
Das sind die Spezialbegriffe. Mahd und Ömt ist auch, glaube ich, nicht all jedem geläufig. Mahd ist einfach für das Mähen.
Ja, eigentlich speziell dann schon eher die Früh- oder Sommermahd, ja. Und Ömt ist dann später, im Herbst, kommt anscheinend von Grünmahd, weil da sind ja keine Halme drin. Da sind ja vor allen Dingen die Blätter drin. Ja, das ist dann auch ein bisschen feiner. Und auch ein bisschen nährstoffreicher, weil eben diese harten Halme, die sehr viel Zellulose enthalten, dann da gar nicht drin sind.
Das ist wirklich so jahreszeitlich dann getrennt.
Ja, ja.
Im Frühjahr gibt es Halme, im Spätjahr nicht mehr.
Ja, eigentlich schon. Ja.
Und wo der Begriff nochmal herkommt, Mahd und Ömt. Ömt ist,
ja, was Mahd war das? Kommt von Mähen.
Von Mähen,
ja, genau. Ja. Naja, und Ömt ist die Grünmahd. Das heißt ja auch teilweise landschaftlich grummet. Ja. Und das sind dann so Verschleifungen im Sprachgebrauch einfach, wo dann hier zu Lande eben das Ömt draus geworden ist.
Aber wichtig ist auch wahrscheinlich, dass man, wenn man es verwerten will, dann muss vom Wetter her auch passen? Oder hat man dann immer einen genauen Blick auch, dass es dann trocken bleibt,
klar,
wenn man Heu machen will, oder?
Ja, also für Heu muss man immer peilen, dass möglichst 3 Tage schönes, warmes Wetter ist. Ja. Und das bedeutet halt dann auch im Grunde genommen, zumindest bis vor kurzem war es so, Klimawandel lässt grüßen, da ist immer wieder alles ein bisschen anders, aber meistens haben wir eine schöne Wetterperiode bis kurz vor Ende Mai. Das wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, dann da könnte man mähen. Und dann ist oft so eine Schlechtwetterperiode bis in die Mitte Juni. Und dann anschließend geht es auch wieder gut. Ja. Und dann ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein größeres Stück hat, bietet sich das an, dass man sagt, okay, die eine Hälfte mache ich jetzt Ende Mai. Ja. Und da werde ich dann fertig mit dem Zeug. Das ist nicht so viel Arbeit, wie wenn ich das Ganze mache. Und in zweiter Hälfte mache ich dann Mitte Juni. Ja, dann ist es auf der ersten Hälfte schon wieder so weit, dass es blüht. Wenn ich dann da die Blumen abmähe, dann haben zumindest die Nektar- und Pollensammelnden Insekten da schon wieder ein Angebot. Und wir haben auch beobachtet, je früher diese Mahd ist, die erste, umso schneller kommen auch die Blumen wieder zum Blühen. Also wenn man generell erst Mitte oder Ende Juni mäht, dann dauert es viel länger, bis die Blumen wieder zum Blühen kommen.
Gerade wenn dann vielleicht auch eine längere Trockenphase dann ist.
So. Sowieso.
So wie jetzt zum Beispiel.
Genau. Ja. Wie wirkt sich das aus?
Naja, es wächst halt einfach ganz schlecht. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Wiesen gucke, dann muss ich schon überlegen, mache ich überhaupt noch eine zweite Mahd oder eben da? Ist überhaupt genug da? Also wir haben jetzt eben in 2 Wochen Kurs und haben jetzt die ganze Zeit gesagt, können wir überhaupt noch einen Kurs machen? Haben die was zu mähen? Ja? Und dann muss man sich halt Alternativen überlegen. Ja.
Die wären?
Dass die werden entweder halt einfach stehen lassen und dann im nächsten Jahr einmal sehr früh mähen. Also, oder was wir jetzt auf unserer Wiese zur Freude der Spaziergänger oft gemacht haben oder öfter gemacht haben, ist, dass dann die Kühe von der Wagenburg dann nochmal abweiden. Das ist dann auch sehr nett für
also,
alle.
Wenn man es nicht reicht zum Mähen, ja, dann.
Zum Weiden reicht es dann immer noch. Ja, oder hier am Geigenberg kommt ja dann der Schäfer auch, dann ist auch okay. Ja? Also das Obstwiese am Geigenberg mähen wir oft nur einmal und der zweite im Herbst kommt dann der Quint mit seinen Schafen. Ja.
Wie viele Flächen haben Sie selber?
Ja, nur die Wiese vom Haus als Pachtwiese und als Patenwiese und hier oben ein Stücklein am Geigenberg als Obstwiese.
Paten die dann gepachtet. Als Pacht, ja. Mhm. Was ist Patenwiese? Was ist das im Vergleich zur Pacht?
Ja, da gibt es ja von Tübingen diese Aktion Mein Stück Tübingen, was eigentlich eher so gedacht ist für irgendwelche Straßenbegleitgrün, irgendwo eine Baumscheibe oder eine kleine Ecke oder sowas. Und wir hatten halt diese Wiese vorm Haus, die wird nicht bebaut, weil ein Abstand von den Stadtwerken da gehalten werden muss aus Lärmschutzgründen. Und die Stadt hatte da einen Landwirt beauftragt, die halt zu pflegen, ja. Und irgendwann hat er halt das auch nur noch gemulcht. Und das hatten wir vorhin schon gesagt, wenn das Gras halt liegen bleibt, dann bildet es ja wieder quasi Dünger, ja, das mineralisiert Nährstoffe. Es kommt aus der Luft ja immer wieder, Stickstoff auch. Und dann war die innerhalb von 3 Jahren so überdüngt, erstaunlich schnell, dass im Grunde genommen nur einmal im Frühjahr Löwenzahn drauf geblüht hat und dann war es nur noch grün. Und dann ist die Sibylle halt auf die glorreiche Idee gekommen, wir könnten einfach dieses ganze Stück in Patenschaft von diesem Programm Mein Stück Tübingen nehmen. Und so kommt es, dass wir jetzt da 7a-Wiese als Patenwiese bei uns vorm Haus haben.
Und wie gehen Sie da, was machen Sie da alles dann? Da mähen Sie mit der Sense und was sonst noch? Wie hat sich das auch entwickelt vielleicht?
Naja, muss ich sagen, angefangen hat es eben eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen aus diesem langweiligen Stück Grün wieder eine bunte Wiese machen. Ja, und dann war die Frage, wie macht man das? Haben dann auch alle Nachbarn mit Zettelchen informiert. Wir sind da und wundert euch nicht, dass es jetzt alles anders wird. Und da war es schon klar, weil die Wiese liegt ja praktisch mitten von Wohnhäusern, dass man da nicht mit lautem Gerät rangehen kann. Ja. Also war es klar mit der Sense. Und dann, also diese Wiese haben wir jetzt seit 17 Jahren. Ja, also, und haben, man kann gut sagen, so 5, 6 Jahre lang einfach experimentiert. Haben gesagt, was ist der richtige Mähzeitpunkt? Ja, weil, wie kriege ich wieder Blumen rein? Kommen die von alleine? Muss ich ansäen? Wann muss man ansäen? Wie sät man? Wann ist der beste Zeitpunkt? Und so hat sich das im Laufe des Jahres einfach auch entwickelt.
Der Jahre.
Ich meine, dadurch, dass wir beide Naturwissenschaftler sind, guckt man natürlich dann auch immer ein bisschen in Literatur. Wer hat was darüber geschrieben und was gibt es? Passt es jetzt für diese Wiese? Welche Blumen gehören da überhaupt hin? Und dann haben wir einfach wirklich rumexperimentiert, bis wir dann festgestellt haben, oh ja, das ist jetzt ein guter Weg. Und daraus ist dann im Grunde auch dann die Idee entstanden, das, was wir jetzt für uns gelernt haben, möchten wir einfach anderen auch weitergeben. Ja? Die eben vor ihrer Streuobstwiese stehen und sagen, ich muss den Rasenmäher nehmen, was anderes geht nicht. Ja? Und so sind dann eben dann auch im Laufe der Zeit diese Kurse entstanden.
Ja. Ja, und was haben Sie alles so beim Experimentieren, was haben Sie ausprobiert und was hat gut funktioniert und was hat weniger gut funktioniert? Wie waren da Ihre Erfahrungen?
Was nicht funktioniert hat, das war das, was man früher immer gesagt hat, nicht vor Juli mähen. Ja? Die Blumen müssen aussamen, aber wenn keine da sind, können sie eh nicht aussamen. Nur wenn man so spät mäht, entzieht man der Wiese keine Nährstoffe. Dann verlagert das Gras seine Nährstoffe schon wieder in die Wurzeln, um dann neu auszutreiben. Und da haben wir also eine ganze Weile gemäht und abgeräumt und also Heu gemacht. Nur es hat sich eigentlich am Zustand der Wiese nicht viel verändert. Und dann hat man halt mal überlegt mit dem oberen Kopf, ja, und hat gesagt, was passiert denn auf der Wiese? Hat man ein bisschen gelesen, dann gibt es Tabellen über Nährstoffgehalte im Heu und Mähzeitpunkte. Ja. Dann haben wir gesagt, holla, kann so nicht funktionieren. Ja, das ist so eine Biologenidee, ja, die stimmt auch nicht mit dem normalen Leben überein. Und wir müssen überlegen, wie haben die Bauern das denn früher gemacht? Denn so sind ja diese Blumenwiesen entstanden, ja, durch die Praxis der traditionellen Landwirtschaft. Also wenn die Bauern Vieh füttern wollen, dann brauchen die ein Futter, was Nährstoffe enthält. Und dadurch entzieht man auch dann den Stickstoff dieser Wiese. Haben wir also unsere Mähzeitpunkte nach vorne verlagert. Und dann hat man schon langsam gemerkt, aha, jetzt wird der Bestand ein bisschen niedriger, ein bisschen lockerer. Und dann haben wir angefangen eigentlich mit, ich nenne das immer die Hosentaschensaat, von Spaziergängen haben wir einfach Blütenstände mitgenommen von Witwenblume, von Flockenblume und so weiter und haben die einfach mal wahllos da reingeworfen. Ja. Und dann hat es noch mal eine Weile gedauert, bis einfach genügend Platz war und Licht war für diese Pflanzen auch auf der Wiese durch diese doch merkbare Ausmagerung, wo dann die ersten Blumen tatsächlich auch auf diese Weise auf der Wiese erschienen sind. Ja. Und ja, so kamen wir dann so langsam eben dazu, dass wir dann gesagt haben, also können nicht alle Leute das so machen. Man muss vielleicht auch etwas haben, wo man sagt, gut, da kann ich auch von irgendeinem Saatguthersteller Wiesenblumensamen kaufen. Wann sät man die ein? Ja, normalerweise sind dann immer die Angaben, ich muss das erstmal aufgrubbern oder alles abtragen und Sand rein zum Ausmagern. Dann hat er gesagt, auf der Obstbaumwiese macht das kein Mensch. Ja, das ist einfach nicht praktikabel. Das kann man machen, wenn der Bürgermeister irgendwo im Ort eine PR-Aktion macht, ja, und dann kommt das große Gerät. Ja. Aber für Normalsterbliche geht das nicht. Und ja, Literatur lesen bildet immer. Und da haben wir tatsächlich gefunden, es hat schon Leute gegeben, die haben solche Einsatzversuche in den Bestand, in die bestehende Wiese gemacht. Und da hat sich dann rausgestellt, was eigentlich auch ein bisschen logisch ist, wenn man so 2 Wochen vor der Maat die Samen ausbringt.
Also vor der ersten.
Vor der ersten, dann, ne? Oder auch vor der zweiten, ja, wird ja, vielleicht auch ja gehen. Dann haben die Samen so Zeit dann zu quellen, vielleicht schon ein bisschen anzukeimen und so. Und wenn die dann Licht brauchen, entweder weil es Lichtkeimer sind oder weil schon kleine Pflänzchen gewachsen sind, dann wird gemäht, ja, dann kommt das Licht da dran und dann wächst es. Dann haben wir dann eben das genauso auch mal ausprobiert auf einem definierten Streifen, wo wir wussten, da ist noch nichts von unserer Hosentaschensaat, dass man dann noch weiß, was kommt wirklich. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja. Also da ist dann etliches von dieser Saat auch tatsächlich gekommen.
Und geblieben.
Und geblieben, ja.
Ist ja auch wichtig. Ja. Einmal kommen und dann ist es weg, dann haben wir aber nichts davon. Ne?
Also das sind dann nicht nur einjährige Pflanzen, sondern das ist, da das sucht sind, man dann nach Saatgut.
Ja, ja. Genau. Was also die meisten Wiesenblumen sind ja eh mehrjährig.
Und warum würde das dann nicht funktionieren, wenn man mit dem Rasenmäher mäht?
Naja, mit dem Rasenmäher bleibt halt das Mähgut liegen. Ja. Und dann haben wir diese Rückdüngungsgeschichte und dann wird einfach das Gras bevorzugt, weil das Gras schneller und stärker anspricht auf Düngung. Ja? Und dann wird die Grasnarbe so dicht, dass dann viele Blumen einfach dann auch keinen Platz mehr haben. Ja? Und von daher ist das einfach dann nicht das Mittel der Wahl. Und zudem habe ich natürlich, wenn ich mit dem Rasenmäher mähe, eben den Zwang, ich muss das immer kurz halten. Und dann habe ich natürlich auch nicht den Effekt, selbst wenn da die Blumen wären, ja, und mit ihren Rosetten noch da sein könnten als Pflanze, habe ich ja keine Blüten. Denn die kommen natürlich schon erst, wenn die ganze Sache ein bisschen hochgewachsen ist.
Also da wird das alles dann im Keime sozusagen so, dann erstickt.
Genau, ja. Sozusagen, ja.
Aber wichtig ist der Nährstoffentzug und daher kommt dann das Wort Magerwiese auch. Oder ist das nochmal was anderes?
Nein, also eine Magerwiese ist schon eine spezielle Situation. Ich kann nicht in jeder Situation, in jeder Lage, mit jedem Boden eine Magerwiese machen. Magerwiesen sind meistens Wiesen, die so ein bisschen am Hang sind, wo halt früher auch oft dann Oberboden abgeschwemmt worden ist und die halt dann auch sehr sonneneinstrahlungsexponiert sind. Denn wenn das sehr schnell trocknet, oder oben auf der Alp beispielsweise, ja, da hat man auf solchen Wiesen hat man sehr großen Blütenreichtum. Aber das liegt halt dann daran, dass durch diese Trockenheit, selbst sogar wenn man mulcht, wurde mir gesagt, auf der Alp oben, der Umsatz nicht da ist, weil die Bakterien nicht genügend Wasser haben, um da die Nährstoffe freizusetzen. Ja. Und deswegen sieht man oft auf diesen Wiesen auf der Alp so ganz schwarze Maulwurfshaufen. Ja? Das ist alles organisches Material, was aber nicht umgesetzt wird. Und dann habe ich plötzlich da auch eine Magerwiese, einfach aufgrund der Situation, wie sie da herrscht. Oder eben an Hängen, Weckental zum Beispiel, die Magerwiesen. Das sind natürlich so Bereiche, wo dann schon immer mal auch Nährstoffe einfach runtergewaschen werden. Und da ist natürlich dann die Gräserkonkurrenz sehr gering und dann haben die Blumen Platz.
Aber im Prinzip nimmt man sich die Magerwiese als Vorbild, um eine Vermagerung einer normalen Wiese auch zu erreichen?
Im Prinzip schon. Also eben mit zu vielen Nährstoffen drin hat das Gras einfach eine viel zu hohe Dominanz. Ja.
Aber Nährstoffe braucht man natürlich trotzdem. Wenn man jetzt immer nur austrägt und nichts wieder einträgt, dann ist irgendwann dann auch nichts mehr. Ja. Also man muss, ich meine, auch die Bauern haben ja früher auch ihre Streuobstwiesen alle 3 Jahre mal mit Mist gedüngt oder sowas. Also das gehört dann schon auch dazu. Aber es darf halt einfach nicht zu viel sein. Und in der heutigen Landwirtschaft, wo halt vor allem dann das Gras gebraucht wird als Futter oder als Silage, da muss es einfach viel gedüngt sein. Und da haben die Blumen dann keine Chance.
Die legen keinen Wert auf den Geschmack oder weil es eh nicht mehr dann die Milchwirtschaft gibt, wo so individuell ist.
Gibt es Gott sei Dank ja immer noch. Ja, es gibt ja wenige, aber wenn ich jetzt diese Großindustrielle angucke, da ist einfach die Priorität eine andere. Ja. Da geht es dann mehr um Quantität und weniger um, wenn man es mal so sagen darf, um Qualität.
Effektiv. Und das ist auch hier, hat es auch hier sehr viel Einzug gehalten. Also hat sich die Landwirtschaft in den 17 Jahren, wo sie jetzt die Wiese haben, auch da nochmal stärker.
Wobei man schon sagen muss, unsere Zielgruppe sind jetzt in dem Thema nicht die Landwirte.
Ja,
weil sagen, die haben einfach, wir sind halt Laien, ja, wir müssen davon nicht leben, wir haben ganz andere Prioritäten. Unsere Zielgruppe sind eben eigentlich die Leute, die ein Gütle haben, vom Opa geerbt oder sowas und einfach das auch gerne möchten, dass es schön ist, aber nicht wissen wie. Ja, und denen möchten wir halt einfach Unterstützung geben. Ja.
Wie kam es eigentlich zu dem Netzwerk Blühende Landschaft? Was ist das genau?
Also das Netzwerk Blühende Landschaft ist eigentlich eine Ausgründung von dem Verein Melliferer, die sitzen in Rosenfeld, zum Thema wesengemäße Bienenhaltung. Und die haben damals gesagt, wir müssen halt uns eben auch um die blühende Landschaften kümmern und können nicht nur sagen, den Bienen muss es halt auch im Stock gut gehen. Und dieses Netzwerk ist, da sind halt BUND, NABU, viele Einrichtungen, auch Bioland dabei. Und dazu gibt es dann einfach immer Regionalgruppen. Ja, wo sich dann eben einfach Menschen zusammentun, die sagen, wir finden die Idee gut, sich um dieses Thema zu kümmern und wir machen vor Ort etwas. Und wir haben eben vor 10-12 Jahren so ungefähr, würde ich mal sagen, Pi mal Daumen, eben gesagt, wir gehen auch in das Netzwerk als Regionalgruppe Tübingen, weil wir damit A, die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und natürlich auch in viel größeren Rahmen zu sagen, was wir jetzt ein Angebot haben. Also wenn wir jetzt hier nur in Tübingen informieren und sagen, wir machen hier die Kurse. Und das hat sich schon auch sehr gut bewährt, weil inzwischen die Leute von ziemlich weit weg kommen, erstaunlicherweise für uns.
Die kommen zu den Angeboten, die Sie hier machen?
Die kommen zu den Kursen, ja. Wir machen also Kurse in Tübingen, wir machen immer jetzt einen Kurs in Rosenfeld. Und in den letzten Jahren ist dazugekommen viel Anfrage mal vom NABU Rottenburg, vom BUND, vom Obst- und Gartenbauverein, dass man dann auch für andere Gruppen dann von denen organisiert und wir kommen dann und machen dann die Kurse.
Ja. Es erhöht die Sichtbarkeit, die Resonanz wird stärker.
Genau.
Ja. Welche weiteren Vorteile hat es, im Netzwerk zu sein?
Ja, es ist natürlich auch der Austausch, ja, der, also jetzt einfach über die Internetseite, dass wir da erfahren, was machen andere. Der Austausch selber persönlich war natürlich jetzt erstmal sowieso gar nichts, ja. Und sonst 1-2 Mal im Jahr gibt's regionale Treffen. Wir haben jetzt aber nur einmal bis jetzt offen gestanden teilgenommen, weil es irgendwie zeitlich immer dann irgendwie gerade nicht passte. Das ist halt, aber man kann, wenn es geht.
Mhm. Es gibt die Möglichkeit und ja, ist Teil von einem größeren Ganzen nur hier. Wie hat sich insgesamt jetzt, wenn Sie es gerade erwähnt haben, Corona ausgewirkt auf blühende Wiesen? Hatte es eine Auswirkung?
Ja, es hat insofern eine Auswirkung gehabt, dass wir auf unserer Pachtwiese plötzlich einen Platz gefunden haben, wo alle möglichen Styroporschalen dann liegen geblieben sind von Leuten, die da gepicknickt haben im hohen Gras. Fanden wir dann nicht so pfiffig, ja, weil runtergetrampeltes Gras zu mähen ist eine ziemlich lästige Angelegenheit. Ja, und dass die Styroporschalen dann da liegen bleiben, das war also auch nicht so toll. Ein Kurs ist ausgefallen.
Zwei. In Rosenfeld und unser
Ja, Erster. Genau, der ja. Rosenfelder ist verschoben worden und der erste Kurs bei uns ist ausgefallen. Da hatten sich einfach auch schon die Leute nicht angemeldet. Wahrscheinlich, weil sie halt gedacht haben, ob es stattfindet oder wie wird es dann. Ansonsten hat sich es eigentlich nicht jetzt in dem Bereich negativ ausgewirkt. Wir hatten einen sehr schönen Kurs im Juni, ja, wo wir dann auch das ganz gut organisiert gekriegt haben, dass man da jetzt sich nicht allzu sehr ins Gesicht pustet. Oder jetzt auch in Rottenburg hatten wir einen Kurs. Das geht alles ja schon auch ein bisschen mit Abstand.
Und das draußen.
Bei der Sense muss man sowieso ein bisschen Abstand halten, dass man die nicht plötzlich im Fuß hat. Und von daher hat sich das eigentlich durchaus so machen lassen. Ja.
Was sind das für Kurse? Was bieten Sie da genau an? Wie sind die aufgebaut?
Ja, also ich sage mal frei raus, die Kurse sind eigentlich inzwischen so ein bisschen der Aufhänger dafür, dass wir den Leuten erstens mal diese Wiesenökologie erklären können und zweitens natürlich auch im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass wir ihnen zeigen, was kann man selber machen, was kann man selber entscheiden, wo kann man selber auch was anstoßen vielleicht. Vielleicht kann man in der eigenen Gemeinde auch sowas anstoßen wie mein Stück Tübingen und so, also auch und durchaus in dieser Richtung. Aber von der, sagen wir, von der Sache her ist es so, die Leute lernen halt mal alles über die Sense, wo ist vorne und hinten und oben und unten, die Fachbegriffe, damit man weiß, über was man dann redet. Und dann bringen wir den Leuten, können wir glaube ich schon mit einem gewissen Stolz sagen, eigentlich allen bei, wie man mühelos mäht. Denn wenn man das richtig macht, geht es wirklich mühelos. Dann ist das Mähen eigentlich die geringere Arbeit bei dem Ganzen. Das Heuen ist dann viel anstrengender, ja, und dauert auch länger, weil man da mehrfach raus muss. Das Mähen selber, wenn man das kann, wenn man das ein bisschen geübt hat und weiß, auf was es ankommt, dann ist das eine meditative Tätigkeit. Ja, da kann man vor sich hin irgendwie was denken oder ein Liedchen summen oder die Sachen beobachten, die man auf der Wiese sieht, plötzlich ein Nest von einer Feldwespe oder ein Kokon vom Schmetterling oder irgendwie sowas. Das ist dann eigentlich keine Arbeit. Was wir natürlich auch noch, das haben wir auch so nach und nach dann irgendwie entwickelt, ja, weil die Leute immer gesagt haben, die Sense muss gedengelt werden, aber wie geht denn das? Könnt ihr das nicht auch zeigen? Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann integrieren wir da einen Dengelkurs auch, dass die Leute eben auch ihre Sense wirklich scharf kriegen. Denn eine ungedengelte Sense, die kann man zwar wetzen, aber sie wird nicht wirklich scharf.
Da sind ein paar Fachbegriffe dabei, die einer weiteren Klärung bedürfen. Aber erstmal vielleicht nochmal die Technik des Sensens. Ne? Man muss es wissen, wie es geht.
Ja, sonst also erstens mal
kann man sich den Rücken kaputt machen.
Sich mir immer die Zehennägel, wenn ich das Sensen höre. Weil
schon? Weil
das heißt,
man ja lernt doch Fehler.
Und also, man sagt ja manchmal zwar schon auch, ich ergeigt oder so, ja, aber es ist nicht wirklich das schöne Wort für Geige spielen.
Der
ja,
Sensemann.
Oder musizieren. Deswegen höre ich das immer nicht so gerne. Ja, und häufig ist es eben so, die Leute sagen, bei mir geht es immer im Boden und so oder in die Luft und das liegt daran, dass sie mit der rechten Hand an den Sensengriff schieben. Ja? Und das soll man nicht machen, sondern man soll mit der linken Hand ziehen und wenn man mit der rechten Hand das Sensenblatt wirklich sauber auf den Boden drückt, dann kann das gar nicht in den Boden gehen oder in die Luft. Das ist eigentlich mal das Grundprinzip. Wenn man das hinkriegt, das den Leuten irgendwie beizubiegen,
Das ist das Schwierigste eigentlich.
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, denen sagt man das und dann machen die das. Und dann gibt es Leute, denen sagt man das und die machen es einfach nicht.
Naja, und was natürlich dazu gehört, ist wichtig einfach, dass die Sense richtig eingestellt ist. Ja? Das heißt, die muss ja schneiden können, wenn ich sie um mich herum ziehe. Und dazu muss einfach der Winkel stimmen. Ja? Und wenn die Sense im Vergleich zum Warp, also zum Sensenbaum oder wie man auch immer dazu sagt, wenn die nicht im richtigen Winkel steht, dann schneidet es auch nicht. Ja? Auch das gehört einfach mit zum Kurs, zu sagen, wie stelle ich meine Sense so ein, dass sie wirklich in der Lage ist zu schneiden. Ja?
Wie ist der Begriff vom Sensenbaum? Worb?
Worb oder Warf oder Wob, das ist dann regional unterschiedlich. Ja? Und da gibt es natürlich auch verschiedene und auch da kann man was erzählen. So, die Länge muss stimmen, ja? Wenn jemand groß ist, braucht er einen längeren Worb und wenn jemand klein ist, eher einen kürzeren. Die Sensenblätter haben unterschiedliche Längen. Was ist die richtige Länge für mich selber? Ja? Das kann man dann alles, ich meine, wir haben inzwischen einen Satz von 20, Pi mal Daumen ungefähr, Blätter und Worbe, wo man dann auch mal wechseln kann und ausprobieren kann, weil es ist ja auch ganz wichtig. Man sagt, bei mir funktioniert es einfach nicht. An was liegt es? Liegt es vielleicht einfach daran, dass ich einfach kürzere Arme habe und obwohl eigentlich theoretisch die Länge gut wäre, ist vielleicht den anderen doch besser passend. Das ist halt der Vorteil, wenn man dann einfach in so einem Kurs auch ein bisschen rumprobieren kann. Ne?
Und wo findet man dann die perfekte Sense? Gibt es die im Baumarkt auch noch?
Das ist jetzt schwierig. Also im Baumarkt gibt es sie definitiv nicht. Ja.
Da stehen nur noch Rasenmäher.
Weder die Qualität der Blätter noch die Form der Sensenworbe ist geeignet, dass man richtig mähen kann. Es gibt nur noch wenige Sensenschmieden. Die sind alle so Anfang der 50er Jahre eingegangen, weil halt dann die Mechanisierung in der Landwirtschaft natürlich angefangen hat. Also ich kann mich erinnern, Anfang der 60er Jahre war neben dem Haus, wo ich gewohnt habe, eine große Wiese. Da kam der Bauer noch mit seinen 4 Söhnen und da haben die zu 5 diese Wiese mit der Sense gemäht. Ja. Aber das war schon auch da nicht mehr so richtig typisch. Und jetzt gibt es im Grunde genommen eigentlich nur noch 2 Sensenschmieden in Österreich, eine in Italien. Und dann noch in Osteuropa gibt es ein paar, wo man dann immer nicht so ganz genau weiß, wie ist die Qualität wirklich. Das heißt, da muss man schon gucken. Und wir haben dann den Herrn Tress vom Kartoffelladen gezwiebelt, dass er auf jeden Fall mal diese Sensen von Schröckenfuchs von Österreich hertut, dass man die da auch kaufen kann, weil die keinen Internet-Shop haben beispielsweise. Da gibt es also qualitätvolle Sensen. Es gibt auch andere noch, die gute Qualität haben, aber da weiß man nie so genau, wie ist die jetzt. Das sind so Altbestände, die verkauft werden unter unterschiedlichen Namen. Weil früher hat er halt immer mit der Edelweißsense gemäht, ja, und dann will er halt eine Edelweißsense und dann gibt es die halt mit einem Edelweißaufkleber, okay. Aber dadurch, dass das eben Blätter sind aus unterschiedlichsten Schmieden, die dann so zusammengekauft worden sind, die haben sich dann alle irgendwie vereinigt bei der Firma Kronenberg mal, die aber auch keine Sensen mehr herstellt, sondern nur noch einen Fundus hat, von riesigen Fundus von Sensenblättern. Aber dann haben die auch ein bisschen unterschiedliche Formen. Ja? Und wenn ich dann sage, ich will dieses Blatt, das habe ich ausprobiert, das geht mir jetzt gut, dann muss ich eigentlich zu einer zu einem Sensenhersteller greifen, der das auch noch aktuell herstellt. Ja?
Eine Maßanfertigung sozusagen dann?
Ja, Standard. Also wenn ich halt dann sage, ich habe da ein Sensenblatt und will das wieder haben und dann sagt mir der Verkäufer, ja, das gibt's aber nicht, weil das halt jetzt gerade irgendwie in dem Fundus aus ist, ja, oder eins, was zwar so heißt, aber hat trotzdem eine andere Biegung im Blatt und da geht es plötzlich ganz anders damit zu mähen. Also das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Das heißt eben nicht, dass diese Blätter nicht auch qualitativ hochwertig sind, aber man müsste sie dann, wenn man sie kauft, wirklich ausprobieren können.
Und das kann eine Weile dauern und deswegen ist es gut, dass Sie...
Ja, deswegen ist halt gut, wenn ich im Kurs schon mal ungefähr weiß, was passt zu meinem Körperbau, zu meiner Bewegungsablauf. Und dann kann ich halt viel gezielter suchen. Ich meine, im Internet gibt es natürlich alle möglichen Angebote, ja, aber weiß man ja erstmal gar nicht, was ist dann das Richtige für mich. Ja? Und deswegen ist schon mit ein Punkt, dass man sagt, probiert es wirklich aus, verschiedene Blätter, verschiedene Worbe mal. Und wenn ihr merkt, das läuft gut, dann weiß ich, okay, mit dem, da kann ich mir jetzt auf die Suche machen und kann mir das im Internet bestellen oder eben dann kaufen. Also, ja.
Wonach gucken Sie noch? Was sind noch Qualitätsmerkmale am Sensenblech?
Scharfnis? Ja. Also das kann man kaum sehen, ja. Ich habe auf dem Flohmarkt mal ein Sensenblatt gekauft, wo ich erstmal dachte, das sieht doch ganz gut aus. Das war aber nicht gut gedengelt und in der Museumsscheune in Unterjesingen haben die so einen Dengelapparat. Ja? Der quetscht das, zieht das Blatt nach vorne am Dangel. Und da bin ich einfach mal hingegangen, habe gefragt oder habe angerufen, kann ich da mal auf dem Dengelapparat, hat mich sowieso interessiert, mal Sense dengeln. Ja, klar, kein Problem. Da bin ich mit diesem Blatt dahin. Und da hat mir das einfach ein Stück von dem Blech rausgerissen, weil es viel zu stark gehärtet war. Ja. An der anderen Stelle hat es dann wieder ein Mordsbauch rausgedrückt, weil das Material zu dick war. Ja. Und das sind dann so Sachen, das sieht man nicht sofort. Ja. Aber das Blatt ist halt untauglich. Und von daher kann man eben einfach sagen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Hersteller ist wie Schröckenfuchs oder Offner oder in Italien Falchi, die Blätter haben wir aber noch nicht ausprobiert, die sind hier nicht zu kriegen, dann weiß ich, was ich habe. Ja. Wenn ich ein altes Blatt habe und da sind, das sind sie auf der Hammer, also an dem Teil, wo das an dem Sensenwurf festgemacht wird, da sind immer so Punzen drin von den Sensenschmieden. Da gibt es natürlich auch welche, wenn die drauf sind, dann weiß man, das ist zwar ein altes Blatt, vielleicht aber Sensenschmiede neu noch, ist aber dann von der und der Schmiede, ja, und dann weiß ich auch, das kann ich kaufen, ja, da mache ich nichts verkehrt.
Aber Sie haben gesagt, es darf nicht zu hart sein, ja, nicht zu hart geschmiedet werden, es muss irgendwie auch elastisch bleiben. Ja.
Es muss schon so elastisch sein, es ist eine Gratwanderung, ja. Es muss ja gedengelt werden, das heißt, ich muss es kalt verformen können, dass es dann auch wirklich scharf gewetzt werden kann. Und wenn das natürlich zu weich ist, dann wetzt sich ganz schnell ab, ja, schon im Gras. Mhm. Das Gras hat ja lauter kleine Kieselsäurekristallchen drin, ja, die wirken ja wie ein Wetzstein und machen die Sense stumpf. Und wenn es zu hart ist, dann kann ich es nicht dengeln oder es gibt dann Haarrisse oder irgendwie sowas. Also das sind dann schon die Feinheiten, die aber natürlich gute Sensenschmieden früher auch schon drauf hatten.
Ja. Und deswegen ist eine billige Sense die teuerste, die man kaufen kann.
Ja, das ist weil sie also, nicht lange hält.
Weil die nicht lange hält, ja.
Und dann das Dengeln. Also wann dengelt man? Muss man es immer dengeln? Oder wie oft?
Nein, das muss man nicht immer dengeln. Alles, das Dengeln ist ja dazu da, um vorne an dem vordersten Bereich des Sensenblatts auszudünnen. Ja. Das ist so im Prinzip wie bei den alten Rasiermessern, die manche Friseure ja noch haben. Die sind ja so konkav geschmiedet auch, ja, und haben vorne einen ganz, ganz kleinen Winkel. Und wenn man das dann abzieht, dann wird das richtig scharf. Ein Küchenmesser hat immer eine bestimmte Dicke. Da wird dann auch ein Winkel von 20 Grad oder sowas geschliffen. Und dann schneidet das natürlich auch. Aber jetzt so scharf wie eine Sense sein muss, um so ein weiches Gras, was sich vielleicht ja dann sonst umlegt, wirklich abschneiden zu können, da ist es halt gut, wenn das Material selber auch sehr dünn ist vorne an der vordersten Kante. Und wenn ich das dann mit einem Wetzstein bearbeite, dann wird es richtig sauber scharf. Sobald der Dangel abgewetzt ist, kriege ich das nicht mehr hin. Ja? Dann wird der Winkel zu groß und dann wird es einfach nicht mehr scharf. Deswegen kann man sagen, ich muss gucken, dass immer ein Dangel dran ist. Wenn er mal ganz weggewetzt ist, ist es ganz schwer zu dengeln.
Der das ist jetzt wieder ein Fachbegriff. Was ist der Dangel?
Genau. Ja,
das ist halt
dengelsten Dangel. Ja?
Dieser vorderste schmale Streifen sozusagen, so 3 bis 5 Millimeter breit, wo dann das Material keilförmig ausgedünnt wird. Ja, also im Querschnitt keilförmig. Ja. Und das muss ich halt immer erhalten. Das heißt, wenn ich sehe, aha, da wandert jetzt diese vorderste Kante wandert jetzt zurück, der Dangel wird schmaler, dann muss ich halt wieder dengeln. Es gibt auch noch so einen visuellen Trick, wenn ich mit dem Daumennagel unten drunter drücke und so ein bisschen mit hin und her rolle und das Licht scheint gut drauf, dann sieht man, wie sich das Material elastisch verformt. Ja? Dann wandert diese Spiegelung hin und her. Und so dünn sollte es eigentlich sein.
Und da geht es wirklich um die vordersten Zentimeter. Weil
Millimeter.
Millimeter.
Ja, ja. Also so 3 Millimeter, 3 bis 5. Je nachdem, wenn ich halt viel stabiles Zeug in der Wiese habe, Kerbel oder irgendwie sowas, dann sollte ich den Dangel nicht zu lang machen. Ja? Also nicht zu tief reindengeln, denn sonst klappt mir das vielleicht um. Dann dengelt man es halt nicht so scharf. Aber wenn ich halt weiches Gras habe, dann kann das ruhig 5 mm tief der Dangel sein.
Das ist ja schon irgendwie eine Art lautmalerisches Wort. Dann kann man sich vorstellen, das wird irgendwie auch gedengelt, gehauen auch. Ja? Also so, da man hört es schon. Und was ist das dann für ein, haut man mit dem Stein oder was ist?
Ja, das ist natürlich schon wieder ein spezielles Werkzeug. Ja, da brauche ich einen Dengelstock, ein Dengeleisen und einen speziellen Hammer, der natürlich auch härter sein muss als ein normaler Schlosserhammer, denn der muss ein bisschen härter sein, wenigstens als das Sensenblatt. Ja. Sonst haut das Sensenblatt ja eine Delle in den Hammer, und es soll umgekehrt sein. Und dann muss man halt wirklich mit gezielten Schlägen, einer neben dem anderen, am Blatt entlang im Grunde genommen das ausdünnen. Das ist schon was, was man auch ein bisschen üben muss. Ja? Und deswegen haben wir halt gesagt, das bieten wir zumindest an in den Kursen. Das muss nachher nicht jeder machen oder können. Vielleicht gibt es auch einen Schlosser im Dorf oder wo. Früher war das oft so, da hat man die Sense dann einem gegeben, der es gut konnte. Irgendein Alter, der vielleicht nicht mehr zum Mähen mitgekommen ist, aber da fit war, oder der Schlosser oder der Schmied. Und die haben dann halt mal die Sensen vom Dorf geschmiedet. Und früher wurde natürlich auch gedengelt, ja. Und früher wurde natürlich auch viel mehr gedengelt, weil die Leute mehr natürlich gemäht haben und mehr gewetzt haben, ja. Da war es vielleicht schon so, dass man jeden Tag die Sense wieder dann dengeln musste, wenn man da einen ganzen Tag lang damit vielleicht sogar Getreide mäht, ja.
Wurde früher auch, ja.
Naja, ist ja früher auch mit der Sense gemacht worden. Das macht natürlich noch viel schneller stumpf. Da ist natürlich dann, da war das Dengeln schon im Tagesablauf oft dann so die Arbeit, dass dann abends irgendwie die Leute vorm Haus gesessen sind und gedengelt haben.
Und hat man dann auch einen Amboss oder was ist ja, da die Unterlage?
Man hat so eine Art Amboss. Es ist landschaftlich ein bisschen unterschiedlich. Es gibt hier vor allen Dingen gibt es also wirklich so einen kleinen Amboss, so meist so quadratische Fläche. Und ja, in Österreich, im Badischen oder so, da hat man dann aber eher so eine schmale Fläche, wo die Sense draufgelegt wird und wo dann eben mit der Hammerbahn, also mit dem breiten Teil vom Hammer dann gedengelt wird. Und wir bieten beides an, weil wir festgestellt haben, die einen sagen dann, oh, so geht es ja super, die anderen sagen, geht überhaupt nicht, rutscht mir immer ab. Ja? Und das ist halt einfach auch ja, individuell unterschiedlich. Der eine kann es mit dem Werkzeug besser, der andere mit dem anderen. Und dann kann man es ausprobieren.
Also auf jeden Fall Millimeterarbeit. Also man muss da schon auch den Hammer kunstvoll führen können dann. Ja,
ja, und gutes Licht haben, sonst geht auch nichts.
Und dann nach dem Dengeln kann man wetzen. Oder ist es im Prinzip...
Ja gut, man dengelt ja nicht jedes Mal, wenn man mäht. Ja. Aber wetzen muss man
immer. Weil nach jedem Mähvorgang, egal wie groß...
Ja, das hängt dann auch davon ab, wie hart das Gras ist, ja, wie oft ich dann auch wetzen muss. Einfach. Aber wetzen gehört dazu. Und das ist auch was man super falsch machen kann. Insofern gehört es auch ein wichtiger Bestandteil vom Kurs. Dann sagen, wie wetzt man denn richtig und wie hält man den Wettstein so, dass man sich nicht in den Daumen schneidet? Ja, auch das gehört dazu. Das sind dann alles so, das sind so die kleinen Kleinigkeiten, die alle in dem Ablauf dann einfach sagen, okay, ich fange jetzt an. Und das beginnt im Grunde dann wirklich mit der Auswahl des Warps und dann des Blatts und endet am Ende dann auch, was mache ich mit der Sense, wenn ich fertig bin mit Mähen? Hänge ich sie dann einfach irgendwo hin und sage, es ist gut und wundere mich dann beim nächsten Mal, dass er verrostet ist. Ja. Sondern das gehört dann auch, die Blattpflege ist dann auch noch ein Bestandteil letztendlich, ja, dass ich sage, dann habe ich auch mein ganzes Leben lang Freude an dem sauberen Blatt, denn ein rostiges Sensenblatt
kann nicht scharf sein.
Ja,
ja. Was macht man da dann? Tut man es einölen oder?
Ja, erstmal macht man es sauber. Ja, also das ist ja, wenn ich mähe, dann muss ich ja, bleibt ja immer ein bisschen Gras dran kleben. Dann habe ich meinen Ameisenhaufen dazwischen, dann habe ich noch die Erde dran. Ja. Dann muss ich schon das Blatt putzen, meistens dann eben mit so einem Grasbuschen, bevor ich das nächste Mal wetze. Aber wenn ich dann fertig bin, dann muss ich es richtig sauber machen und dann auch ein bisschen einölen am besten, mit Ballistol zum Beispiel als wunderbares Waffenöl. Und dann kann ich sie halt irgendwo gut auf die Seite tun. Ja.
Hängen, stellen, legen,
egal,
ist dann egal.
Ja, egal. Am besten natürlich, wenn man Kinder hat, dann gibt es ja so einen Schutz, den man vorne auf die Schneide machen kann, dass auf jeden Fall sicher ist, dass da nichts passiert. Aber ich sage immer, bei Kursen können wir Kinder und Hunde nicht gebrauchen. Ne? Die müssen irgendwo abseits bleiben.
Ja, und beim Wetzen nochmal, das ist dann eine fließende Bewegung über das ganze
Blatt.
Ja, nicht auf einen ganze Blatt. Ja.
Aber ich fange hinten an und ende vorne.
Ne, ich muss immer gucken, dass man halt abwärts, also von der Schneide wegwetzt. Ja. Man sieht ja manchmal so alte Wetzsteine auf Flohmärkten oder was, die haben so tiefe Rillen drin. Und da haben die Leute praktisch parallel mit der Schneide gewetzt. Da kann man sie super stumpf machen. Ja. Weil dann wetze ich im Grunde genommen die Schneide vorne nur ab. Das gehört damit dazu, dass man diese Bewegung halt sich auch so klar macht und ein bisschen einübt, dass man eben immer abwärts wetzt und nicht aufwärts oder so. Und dass man halt auch den Stein nicht zu sehr kippt. Denn ich will ja einen ganz spitzen Winkel haben. Und die Wetzsteine, die haben ja so eine konische Form. Das ist ja extra deswegen, dass ich eigentlich den Stein gar nicht drehen muss beim Wetzen vorder Rückseite, sondern dass ich den einfach in der Hand halte und dann einmal vorne, einmal hinten, einmal vorne, einmal hinten, immer so schön entlang. Und dann wird er schön scharf.
Und dann abschließend vielleicht noch hier das, was sagen Sie zum Bild des Sensemannes? Woher kommt das eigentlich? Und
ja, das ist natürlich der Schnitter, der die Frucht mäht sozusagen. Ja, also Getreide wird zum Beispiel auch geschnitten, das wird nicht gemäht. Deswegen ist es der Schnitter, ja. Und der natürlich am Lebensende, bei den Totentänzen sieht man, das kann auch ziemlich am Anfang schon sein, das Leben, dann eben diese menschliche Frucht dann fällt und mäht und dann ist das eben zu Ende. So wie es bei der Pflanze natürlich auch nicht ist, dann wird sie abgeschnitten, abgemäht oder abgeschnitten, die Frucht. Und dann ist deren Leben erstmal zu Ende. Dient uns natürlich dann, wenn es Getreide ist, auch wieder als Nahrung.
Also hat gar kein negatives Bild dann auch für Sie?
Nein, es ist einfach ein Bestandteil des Lebens. Es geht ja nachher wieder weiter. Ne? Es kommt ja wieder neues Leben dazu.
Weil viele Leute ja auch Angst haben dann vom Sensemann. Ja. Aber so ist es halt.
Hilft nicht, er kommt.
Hilft alles nichts. Ja, jetzt nochmal hier die Infos. Wann sind die nächsten Kurse? Demnächst gibt's einen, ja?
Ja, der nächste Kurs ist jetzt in Tübingen am 29. August. Da sind noch 2 Plätze frei. Wenn jemand Interesse hat, dann soll er sich bei uns melden über die Internetseite.
Hauptmann und Haus?
Ja, Hauptmann und Haus.de, genau. Und dann ist jetzt nochmal, dann gibt es noch einen, der in Rosenfeld, der ist voll. Aber es gibt dann noch einen Dengelkurs extra beim Obst- und Gartenbauverein.
Das Datum habe ich jetzt nicht genau im Kopf.
Irgendwann Mitte September.
Ja.
Immer Samstag.
Mhm. Wie lang ist so ein Sensenkurs?
Also der Sensenkurs geht morgens 7:30, früh aufstehen. Wichtig, ja, das ist schon, das gehört einfach dazu, dass man.
Aber nicht wegen, weil das Gras dann besser liegt oder doch?
Natürlich. Schon,
ja, es ist wirklich, klar. hat einen Grund.
Es ist schon, die Tageszeit ist da schon
nicht
ganz wichtig.
Nicht die reine Bosheit.
Also normalerweise geht der Kurs so ungefähr von 7:30 bis 1. Und die Zeit braucht man auch. Da ist dann Mähen, dann ist Vesperpause, auch die gehört dazu, wenn man 7:30 anfängt. Und dann hat noch das Dengeln dazu. Ne? Und jetzt gibt es eben dann noch den extra Dengelkurs nochmal im Obst- und Gartenbauverein im September. Auch da kann man sich bei uns erkundigen.
Da sind 2 Plätze noch frei jetzt. Mhm. Kann man auch einfach über diese Internetseite und über diese Mailadresse, das kommt dann schon richtig an.
Und dann kann man das Sensen lernen und sein eigenes Stückle statt mit dem Rasenmäher mit der Sense bearbeiten.
Genau. Aber was mir noch wichtig ist, ist, weil wir jetzt sagen, wir machen halt Heu. Ne? Wir haben aber natürlich auch nichts, was wir mit dem Heu machen können. Ja? Das heißt, ich muss mir am besten immer Menschen, Kooperationspartner suchen, die damit auch was anfangen können. Sei das jetzt Kleintierzüchtervereine, bei uns ist es die Wagenburg oder auf der Streuobstwiese kommt der Landwirt. Ja, wir machen ihm das Heu und er holt es dann, ja, dann sind alle zufrieden. Er hat keine Arbeit, kriegt was Gutes und wir haben das halt weg und wissen, dass damit was Gutes passiert. Also man kann nicht erwarten, dass man das dann alles selber macht, sondern ich muss immer gucken, wie passt es denn zusammen in meinem Umfeld. Und wenn ich niemand habe, der mir das Heu abnimmt, dann muss ich eben sagen, dann tue ich es eben auf den Haufen und sage, dann mache ich was für die Blindschleichen. Das ist dann auch okay. Hauptsache, es kommt von der Fläche runter an das Gras, ja.
Das ist das Wichtigste und das ist auch das Anstrengendere als das Mähen eigentlich, ja?
Mit ja, weil es über 3 Jahre, also über 3 Tage geht, wenn ich Heu mache, ne? Das ist dann schon, dann sollte es ja auch noch heiß sein, ne?
Sollte heiß sein und dann strengt es an und dann kommt man ins Schwitzen. Also auch dann mit, gibt es dann sicher auch nochmal die passenden Heurechen. Und ja, da, und auch da noch Techniken.
Kannst du noch was dazu sagen? Natürlich, ja, weil Heu, wenn es dann wirklich fertig ist, ist ein Riesenberg. Ja, also dann siehst du so eine kleine Wiese, denkst du, ja, ist ja nicht so viel. Aber wenn ich da mal getrocknet habe, dann habe ich auch einmal so einen Haufen. Ja. Und wer fängt mit dem großen Haufen was an? Und das war dann eben auch Teil letztendlich dieser ganzen Beschäftigung mit der Wiese, zu sagen, wie kriege ich das Heu in eine Form, mit der ich nachher dann auch das entweder weitergeben kann und was damit machen kann. Und dafür gibt es eben eine eigen entwickelte manuelle kleine Heupresse, die Leute auch nachbauen können, die sie im Auto transportieren können, wo sie dann ihre kleinen Heuballen machen können. Wo dann jeder Kleintierzüchterverein die mit Handkuss nimmt. Ja. Loses Heu wird nicht so gerne genommen. Ja.
Aber die Heuballenpresse, auch das kann man bei Ihnen dann lernen, die zu bauen und
ja, das machen wir nicht im Kurs, nicht, aber die Anleitung ist im Netz. Ja. Ja.
Vielen Dank, Sibylle Hartmann und Manuel Haus, für diese Infos und toi 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 für die weitere Pflege der blühenden Landschaft. Auch ein Begriff, der Helmut Kohl ja mal. Ja,
der hat ja immer blühende Landschaften. Ja.
Da kann man sich unterscheiden. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute und ja.
Ja, das war von uns. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.